Wir haben letztes Mal über die politische Situation in Indien, damals Indien, gesprochen. Da kommt, wenn ihr Diplomprüfung macht, kommt eine Frage. Die Frage lautet immer so: Warum die Lehre des Buddha so schnell in Indien, damals in Buddha-Zeit, so schnell verbreitet ist? Das ist die Frage. Und sehr schnell angenommen oder sehr schnell der Buddhismus etabliert in Indien. Und diese Frage stellt dann immer: Warum ist das so geworden? Die Antworten sind folgendermaßen. Erstens, der Buddha hat eine sehr, sehr gute Dhamma-Duta-Gruppe gehabt, die Dhamma zu verbreiten, sehr gute Mönche gehabt. Und wie Sariputta, Moggallana, auch dann die Kema-Uppalavanna, die Bhikkhu und Bhikkhunis. Sie haben dann Zeit genommen, nicht zu missionieren, sondern sie waren überall und haben sie oder Menschen sind zu ihnen gekommen und sie haben sehr gut die Lehre des Buddha erklärt. Die Leute haben das sehr schnell aufgenommen, sie haben das genau gut verstanden. Und der erste Grund ist, weil der Buddha sehr gute Dhamma-Dutas gehabt. Dhamma-Duta heißt Dhamma-Botschaften oder Dhamma-Lehrer oder Mönche und Nonnen gehabt hat. Und sie waren eigentlich. Die Mönche waren auch gleich begeistert und sie haben selber geübt, sie haben selber dann das Ziel erreicht und Erleuchtung und die Mönche und Nonnen und sie wollten auch gerne das Dharma weitergeben. Aber nicht als, ich habe gestern auch erklärt, ist auch nicht aber als Mission. Charita Bhikkhave Charikam Bahujana Hitaya Bahujana Sukhaya. Buddha hat dann immer den Menschen gesagt, ihr sollt schon immer weiter und weiter gehen. Ihr sollt nie jemanden Dhamma erklären, wenn sie nicht dann euch fragen. Sie sollen euch fragen, wenn sie dann fragen, sollt ihr eine Antwort geben. Und die Mönche haben immer gewusst, was die Menschen brauchen. Und wenn sie dann so arme Menschen getroffen haben, das heißt materiell auch die geistige Ebene, und sie haben nicht das gleiche, dann vier edle Wahrheiten und so weiter Dinge gemacht, gesagt, gesprochen. Sie haben dann, die Mönche haben ihnen gesagt, warum sie eigentlich dann arm sind. Das materiell, auch den geistig, warum sie das nicht verstehen. Und damals gab es genauso wie heute sehr viele materiell sehr arme Menschen in Indien. Auch dann die geistige Ebene. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit gehabt, irgendeine religiöse Übungen zu machen. Weil viele religiöse Lehrer diese Menschen als einfach, wenn in der heutigen Sprache sind, dumme Menschen betrachtet. Sie haben gesagt, sie verstehen nicht. Wir wollen nicht die Mühe geben, mit diesen Menschen zu sprechen. Aber der buddhistische Mönch damals, Sariputta Moggallana, die wichtigen Schüler von Buddha, oder Kema Uppalavanna, die Nonnen, sind dem zum Menschen gegangen. Und dann haben sie eigentlich ganz, ganz einfache Dhamma erklärt. So wie ein sittliches Leben führen können. Und weil sie dann ganz einfache Übungen erklärt. Und auch dann erklärt dann Karma-Lehre sehr, sehr gut erklärt, warum sie wirklich so arm geworden sind. Ist nicht eine als Strafe. Sie haben gesagt, ja, ihr habt auch so in den, eurer Generationen, ja, sondern auch dann in Stelle gibt es, Eurer Generation, eurer Vorfahren haben eigentlich keine Möglichkeit gehabt, materiell zu entwickeln. Und sie haben von außen diese Probleme gehabt. Und ersten eurer Vorfahren sind von anderen ausgenutzt worden. Das erklärt auch, sagt der Buddha, die Mächtigen haben alles, was ihr gehabt habt, alles weggenommen. Und deshalb seid ihr dann so arm. Sie haben gesagt, ihr sollt nicht an etwas anderes denken. Und dann auch diese Mönche haben, die Buddha auch dann, Sariputta Moggallana, und sie haben auch von den Königen und allen gesprochen. Diese Menschen haben kein Essen, sie sollen dann wirklich diese Dinge organisieren und so weiter, beraten. Und dann die Verwalter haben dann zugehört, was die gesagt haben. Sie haben alle, was sie tun könnte, haben sie getan. Und viele Leute denken, die Mönche waren immer unterwegs, sie haben nur dann spirituelle Entwicklung gesprochen. Nein, sie haben auch dann wirtschaftliche Entwicklung darüber auch gesprochen. Ekene boge bunyeye dvihikammam payoje chatuttanta nidapi apadasu bhavissati. Ihr verdient sehr wenig, aber wenn ihr etwas verdient, sollt ihr einen Teil von Essen verwenden. Und wie kann man bei euch 2 Teile, was ihr irgendetwas verdient, sollt ihr für eure Entwicklung, Wirtschaftsentwicklung verwenden? Wie kann man 2 Teile? Chatuttanta, 4. Teil sollt ihr sparen. Ist nicht alles ausgeben und alles, wenn ihr etwas braucht, sollt ihr dann sehr, dann erklärt auch, ihr habt wenig, aber weniger Menschen brauchen mehr Genügsam und Einfachheit üben. Und dann könnt ihr dann weiterentwickeln lassen. Und so, sie haben auch nicht nur das, der Buddha hat auch den Menschen gesagt, dass sie auch den armen Menschen immer unterstützen sollen. Einmal kam jemand zum Buddha und stundenlang war er unterwegs, er hat kein Essen gehabt, aber dieser Mensch war so, der begeistert, ich war begeistert, er wollte dann die Lehre des Buddha hören. Und dann, er kam und dann saß er in der Ecke, dann hat der Buddha diesen Mensch gesehen. Und der war sehr hungrig. Buddha hat seinen, dann war, er hat dann, während des Dhamma-Vortrags war der Mensch ist gekommen. Buddha hat seinen Dhamma-Vortrag ist aufgehört, stoppt und dann einige Minuten Stille. Jeder hat gedacht, was ist los jetzt? Der Buddha redet nicht mehr. Dann ist nebenbei war ein Mönch und er hat gesagt, dass dieser Mensch will sehr gerne Dhamma hören, aber er hat lange nichts gegessen. Und ihr sollt erst ihm dann Essen geben. Und dann könnte dann Dhamma verstehen. Und dann erklärt der Buddha, Bubukshitanat Pratibhati Kinchik. Wenn jemand Hunger hat, kann nichts verstehen. Deshalb sollen die Menschen erst den Hunger beseitigen. Und hungrige Menschen können nicht dann Dhamma verstehen. Und sie brauchen etwas brauchen sie. Und so gibt es sehr viele Stellen, dann der Buddha mit den armen Menschen gearbeitet hat. Und dann in der spirituellen Ebene. Wirtschaftlich nicht so viele gesprochen, aber spirituelle Ebene. Dann der Buddha, die Mönche und Buddha auch sehr, 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 sehr einfache Methoden verwendet, wie sie praktizieren sollen. Und besonders, der Buddha hat auch mit den kleinen Kindern gearbeitet. Und wie Sopaka. Sopaka war ein armes Kind, der keinen Platz gehabt hat, ein armes Kind, das überhaupt keinen Platz gehabt hat, zu übernachten. Er übernachtete eigentlich im Friedhof. Weinend, das war kalt, weinend verbrachte das Kind im Friedhof, hat der Buddha das gemerkt. Der Buddha ging danach zu diesem Kind und dann nimmt ein Kind und dann kommt er dann in Jetaheim, der Kloster. Unterwegs gab es eine sehr, sehr interessante Diskussion. Und was der Buddha gesagt hat, erste Frage war, bis Hand genommen, und dann Kind kommt mit Buddha und der Buddha berührt den Kopf und dann fragt er, O Sopage, Eka Nama King. Was ist für dies eins? Erklärt bitte Nummer eins. So eine kleine Diskussion, eine ganz einfache Diskussion. Und dann, der Buddha hat ganz genau gemerkt, seine Antwort wird dieses. Und tagelang hat er keine Nahrung gehabt. Tagelang im Friedhof verbrachte er keine mit der ohne Nahrung. Und dann der Kind schaut den Buddha an und sagt er, Sabbe Satta Ahara Titika. O Mönch, erste Frage, meine Nummer eins ist der Ahara Titika. Ich möchte eigentlich Essen haben. Das war der erste. Antwort war die erste. Ich möchte gerne Essen haben. Und dann Buddha hat dreimal Sadhu, Sadhu, Sadhu gesagt. Das ist dann einverstanden, okay, das ist schön, dass du Antwort, das ist wichtig, das ist eine tolle, eine sehr wichtige Antwort hast du gegeben. Dann sagt der Buddha, späterer Zeit sagt er, das Zopaka hat eine Antwort gegeben. Eins für die Menschen, für die Menschheit, die Menschen, ist eigentlich, sie sind von Essen abhängig. Sabbe Satta Ahara Titika. Alle Menschen sind von Essen abhängig. Wenn sie kein Essen haben, dann werden sie nicht friedlich. Und deshalb, ich sage der Buddha immer wieder, sie sollen den schon Menschen essen. Wenn da ein Mönch zum Buddha kam, ist immer erste Frage war, und woher kommst du? Sagt er, ich bin aus diesem Gebiet. Erste Frage war das, habt ihr genug Essen dort? Und er hat nicht gedacht, habt ihr genug meditiert? Nein. Erste Frage war, habt ihr genug Essen dort? Kriegt ihr Essen? Ja. Und das ist so, immer wieder dann in diese Richtung geht der Buddha. Das hat er fasziniert, die Menschen. Viele Religionsanhänger, die Lehrer haben das auch nicht konzentriert. Der Buddha hat das konzentriert. Und dann hat der Buddha immer gesagt, die erste Frage, das ist sehr wichtig. Essen ist der erste. Wenn die Menschen hungrig sind, sie können nicht verstehen und es gibt auch dann der Welt keinen Frieden. Und die werden dann nicht friedlich. Und auch das ist, wenn wir die Geschichte der Menschheit genau betrachten, alle Kriege und alles, irgendeine dabei Hintergrund, ich meine, derjenige, der Krieg geführt hat, er hat nichts, aber das hat er ausgenutzt, dieser oder verwendet dieser. Die Menschen haben keine Arbeit, kein Essen, dann hat der jemand kommt, sagt er, ich mache das. Und so entstanden viele Kriege eigentlich, der Geschichte. In Russland, in China, auch im Westen, auch in anderen Ländern, der Kriege entstanden so, die Menschen haben keine Arbeit, kein Essen, und jemand kommt und nutzt diesen Problem aus. Und Kriege geführt. Und das hat der Buddha genau gesehen. Und er hat immer gesagt, das sollte es schon vermeiden. Die Menschen brauchen dann Essen. Ja. Und der Buddha hat aber nicht dann ausgenutzt den Krieg geführt, sondern er hat eine geistige Revolution gemacht. Und das habe ich oft mal erwähnt, dass ich dann ich weiß nicht, welches Dramastück ist das von der Brecht, Bertolt Brecht. Er hat von diesen Satz des Buddhas genommen. Er sagt, erst fressen und dann Moral. Ja. Das gibt er an einer Stelle, ich weiß nicht, wo das ist. Ich habe einmal gelesen das. Ich glaube, irgendwo gibt Brecht sagt, erst fressen, dann ist der Moral. Aber nicht erst dann Moral und dann Essen, das geht nicht. Das hat der Buddha als andere Sprache verwendet. Aber so war das auch der Buddha mit der Idee. Und das ist dann erster Grund, warum der erste war der gute Lehrer. Zweiter war die täglichen Probleme auch der beschäftigte Buddha. Oder seine Mönche und Nonnen. Und dann, nächstes, der Buddha hat das ganz genau erkannt, wer was tun kann. Das hat er genau erkannt. Und er hat gesehen, Sariputta kann Dhamma richtig detailliert erklären. Moggallana hat viel Kraft, diese magischen Kräfte. Und Ananda kann sehr gut alles erinnern. Mahakashyapa kann gut Meditation unterrichten. Und dann jeden hat eine Arbeit verteilt, Buddha. Du kannst das machen, du machst das an. So eine sehr gute Organisation. Buddha war eine wunderbare Organisator. Das alles könnt ihr das machen. Er hat genau die Menschenerkenntnis. Er kann das machen. Und er hat gesagt, ich sage das, dass du das tun sollst. Immer wieder, Buddha, das ist, wenn irgendeine Dhamma-Erklärung richtig und detailliert erklären wollte, dann hat er immer gesagt, Sariputta, seine direkter Schüler, hat gesagt, Sariputta, ich stehe auch, bitte gar dorthin gehen, das genau erklären. So entstanden ist eigentlich eine Lehrrede von Sariputta, Satcha Vibhanga Sutta. Satcha Vibhanga heißt, die Wahrheit detailliert erklärt. Und dann ist jedes Wort erklärt der Sariputta. Jati, was heißt Jati, Geburt? Das erklärt er. Jara, was heißt der Altern, Altwerden? Erklärt er ganz genau. Marana, Tod, was ist denn Tod? Und so erklärt alles. Was der Upadane, festhalten, anhaften, was bedeutet das? Und da diese Lehrrede. Und so ist auch ein Grund, warum der Buddhismus so schnell, die Leute haben nicht einfach so gute Erklärung, sehr gute Erklärung. Wenn wir die Lehrreden lesen, dann sehen wir, so eine unglaubliche Erklärung gibt es. Er hat nicht nur ein Wort gesagt, so, aber er gründet, er erklärt er ganz genau. Und die Erklärung, heute können wir nur lesen. Aber damals hat die Mönche einen nach anderen, das Publikum war vorne, und der Mönch hat das ganz genau, einen nach anderen, das genau erklärt. Und angefangen so leichte Erklärung, und dann ist dann tiefer gegangen, dann sagt der Buddha, meine Mönche, auch ich selber, erklärt Dhamma wie das Meer. Meer ist Anfang, ist da unruhig, das ist nicht so tief. Aber langsam geht weiter und weiter und weiter. Wellen wird dann weniger. Und Stille tritt dann. Da ist aber tief. So ist auch meine Dhamma-Erklärung. Die Mönche erklären auch Dhamma so. Dhanakata, Silakata, Saghakata. Das heißt, erstens erklärt, wie wichtig ist die Freigebigkeit. Und dann Silakata, wie wichtig ist die Sittlichkeit. Saghakata, dann sagt er, wenn jemand gute Sachen macht, ein glückliches Leben führen kann. Dann kommt der Buddha Kamanang Adinava. Das ist die Folgen der Gier oder Sinnenlust. Was für eine Wirkung hat der Sinnenlust? Erklärt der Buddha. Und so ganz, ganz langsam geht dann tiefer. Die Menschen haben das ist dann so, der Publikum erklärt und langsam am Ende, jede Lehrrede sagt dann, alle sind eigentlich Sotapanna geworden. Das ist so, der Lesen ist das eigentlich anders zu denken, geht immer weiter und weiter und weiter. Die Leute haben das sehr, sehr gut konzentriert, so gut gehört und dann eine Stunde, eineinhalb Stunde, zwei Stunden hat der Mönch oder der Buddha Dhamma erklärt, der Nonna, der Dhamma erklärt, alles ganz genau gehört. Die Menschen haben am Ende, dann haben gesagt, oh, mein Leben ist anders geworden, mein Bewusstsein ist anders geworden. Und so ist auch ein Grund, warum der Buddhismus so schnell etabliert in Indien. Niemand könnte so gut so erklären, wie der Buddha das Dhamma erklärt hat. Und weil er nicht ist eigentlich, er hat eine sanfte Sprache verwendet. Magadhi, das ist die Muttersprache von den Pali. Ja. Und Pali ist von der Magadhi gekommen. Und das Magadhi ist eine sanfte Sprache. Sanskrit ist so harte Sprache. Sanskrit. Das ist so, das wie wenn die Tag dann Sanskrit Sprache ist das hart. Genauso wie diese Sprache hier. Ja. harte Sprache. Mit R und alle möglichen Dingen, ja. CH und so. In Sanskrit gibt es auch CH. Ja, auch CH ist das sehr, das Sanskrit-Zeichen ist Visarga. Visarga heißt, das sind Hachtworte, das gibt auch. Und Pali gibt es nicht, diese. Und Pali, Sanskrit heißt Dharma. Pali heißt Dhammo. Sanskrit heißt Karma. Pali heißt Kamma. Und so ist es sehr, sehr sanfte Sprache, hat der Buddha verwendet. Das ist aber, das war die Sprache des Volkes. Den Sanskrit und alles, die Sprache des Wissenschaften, Wissen. Und der Buddha hat eine sehr, sehr ganz einfache Sprache verwendet und ist auch eine Besonderheit, er könnte sehr viele Dialekte Indien mit anderen zu sprechen. Weil es jede 10 Kilometer, dieser Gebiet, wenn 10 Kilometer vorbei ist, dieser Menschen verstehen nicht, was der andere sagt. Das ist genauso wie hier. Von hier nach Tirol oder Vorarlberg, das versteht man nicht, was sie sagen. Die Leute verstehen, aber die anderen Menschen verstehen nicht, was sie sagen. Das ist die gleiche Sprache. Wenn sie schreiben, das ist der gleiche, aber wenn sie sprechen, anders. Und das ist dann, auch der Buddha hat das genau gemerkt. Er könnte sehr gut mit Menschen die Sprache, das ist der Mittel der Sprache, das ist sehr gut beherrscht, der Buddha. Und das ist auch ein Grund, warum das dann der Buddhismus sehr schnell dann die Leute angenommen hat. Nächstes eigentlich ganz, ganz wichtig ist, er hat eine ganz, 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 ganz neue Idee erklärt. Damalige Religionen haben eigentlich entweder so wie Kama Sukhalikanu Yoga, das heißt, sehr viele mit den Luxus verbundenen Ideen gehabt, oder Atta Kilamdanu Yoga, Selbstkasteien. Das war die zwei Richtungen. Jede Religion, wenn wir sehen, entweder sagen sie, dass sie gut leben können, wie der Charvakas, er sagt, Sanskrit, ja, sagt er, Yavan jivet sukhan jivet rinan katva gritam pibet yagni kutasya dehasya punaragamana kruta. Das war eine religiöse Bewegung damals. Er sagt, Yavan jivet sukhan jivet, solange du lebst, musst du glücklich leben. Rinan katva gritam pibet, du kannst so viel Schulden haben, aber du musst Butter und Käse essen. Ja. Das braucht den nicht, das macht das Schulden auch gut essen. Agni Kutasu, der, wenn du stirbst, werfen den Körper ins Feuer. Pinaragamana, das kommt ja nie wieder zurück. Du kannst so viele schlechte Dinge tun, ist okay. Luxus musst du aber haben. Ja. Ist egal, das kommt nicht, du kommst nicht zurück. Das war der eine Seite. Andere haben gesagt, jeder soll so lange die asketischen Übungen machen. Ja. Und das, es gab so viele Dinge, dass sich dann einige waren, das Haar nicht gewaschen. Ist nicht gewaschen. Ja, das war so, Bad ist alles. Das war so, und dann so schmutzig, Nägel ist geschnitten, und das war der lang. Ja. Und die Kleidung ist gewaschen. Mehr. Körperlich unrein war, das war der mehr heilig. Ja, das war so. Es gibt auch in dir noch die Boden schlafen, das, wo der Schmutz sitzt, der Staub und so alles. Sie schlafen dort. Das gibt Ajavruta, Kukuravruta. Kukuravruta heißt, das gibt, und Lehrreden erklärt der Buddha. Manche Leute haben wie, sie ihre religiösen Übungen haben gesagt, wie ein Hund. Alles. Sie haben wie ein Hund essen. Das so gemacht. Und schlafen wie ein Hund. Alles. Sie haben gesagt, diese Kukravruta, diese Übungen, das ist sehr gut für die geistige Entwicklung. Der Buddha hat immer gesagt, Ja, dann braucht man nicht so viel. Ein Hunde sind dann schnell erleuchtet, ja. Buddha sagt, es ist nicht richtig, was ihr tut. Es ist nicht richtig. Ajauta gibt es. Ajauta ist wie ein Sieger. Sieger, ja. Das ist so, so diese Übungen gemacht. Und Grobrute. Grobrute heißt, alles von den, ihrer Essen war, so viel Essen war von der Kuh. Ja. Das ist das, das gibt eine, Gomutra, das haben sie nur der urinenden Kühen getrunken und alles das gemacht, das alles Geschichte, alle möglichen Dinge. Sie haben gesagt, das ist der Heilig, das wird ein Heilig. Und solche Dinge gab es damals. Aber sehr viele Anhänger gab es auch. Und einige waren total nackt, das ist keine Kleidung. Sie waren das längere Zeit im Wald praktiziert. Sie kommen nur dreimal in die Stadt. Und dreimal in die Stadt kommen, und sie könnt ihr auch dann, es gibt auch in YouTube, dass sie dies, bis jetzt gibt diese Übungen. Und dann, sie kommen die Nacht in die Stadt, und dann ein, ihren Kloster, Nigantha heißt die. So stehen vor dem, irgendwo einem Platz, und dann soll die Damen, Frauen kommen und dann ihr Körper berühren. Wenn irgendein Gefühl entsteht, dann hat er nicht richtig praktiziert, soll zurück in den Wald gehen. Ja, so war das. Das heißt, er hat nicht der Sinneslust zu überwunden. Und dann muss er wieder zurück. Und sie sollen nichts, sie haben keine, sie dürfen nichts anziehen, etwas nachbleiben. Und da gab es auch sehr viele Anhänger, die haben gesagt, ja, Nigantha heißt, überhaupt im Körper soll keine Knoten haben. Die Kleidung ist Knoten sehr viele. Nigantha. Nirgantha heißt, ohne Knoten leben. Das heißt, auch die Kleidung nicht, geistig auch nicht. So war das ist auch das ist eine asketische Übung. Manche haben, das ist der Haare und Bart alles so ausgerichtet so. Sie haben das gemacht. Das gesagt, so soll das sein. Dieser Schmerz soll dann ertragen. Buddha hat immer gesagt, nee, beides sind nicht, das soll vermeiden. Und deshalb ist erste Lehrreden erklärt, der Buddha, dvemi bhikkhave anta pabbajitena na sevitabba. Ihr sollt, o Mönche, eure geistige Entwicklung, diese zwei Extreme vermeiden. Und dann ist sagt er, Majjhima Patipada, ihr sollt der mittleren Weg, der Mitte sein. Und das ist dann, und das seine Methode ist, dass es ist nicht so viel Luxus, auch nicht dann sehr asketische Übungen, soll dann vermeiden. Und das hat auch dann viele Leute, das ist so angenommen, dieser. Und dann auch dann Sprache und dann auch dann, und das auch seine Kommunikationsmethode. Und wenn jemand zum Buddha gekommen ist, manchmal hat der Buddha, jemand hat eine Frage gestellt und der Buddha hat eine Antwort gegeben. Patipaccha Vyakaran heißt, Frage stellen, Antwort geben. Und dann zweite Methode ist, wenn jemand eine Frage gestellt hat, Buddha hat das zurück angefragt. Und dann hat der Antwort von ihm geholt. Das heißt, nicht selber geantwortet. Dann Buddha, jemand fragt, wenn wir sagen, was heißt der Dukkha? Dann sagt der Buddha, wie denkst du, dass ein Dukkha ist? Und dann erklärt er, dann korrigiert der Buddha. Das ist die nächste Methode. Und dann aber die letzte Methode ist das, und wenn jemand kommt und dann sagt der Buddha, eine Frage stellt, er merkt sofort, diese Frage ist überhaupt nicht notwendig ist, er redet nicht, schweigen, gar keine Antwort geben. Und kann stundenlang Fragen stellen, der Buddha gibt keine Antwort. Und Tapani heißt er. Tapani heißt keine Antwort geben. Patipatya Vyakarana und Pucche Vyakarana, das heißt gefragt Antwort geben, zurückfragen Antwort finden und noch eines gibt es vergessen. Und dann am letzten ist eigentlich gar keine Antwort geben. Zum Beispiel, der Vachagotta ist Beispiel. Vachagotta kam zum Buddha. Und dann fragt er, O Erhabene, kannst du mir sagen, ob die Welt ewig oder nicht ewig? Hat keine Antwort gegeben. Und dann sagt er, gibt es eine Seele oder nicht? Hat keine Antwort gegeben. Gibt es einen Gott? Keine Antwort gegeben. Und dann sagt der Buddha, nach dem Tod existiert der Heilige oder nicht? Keine Antwort gegeben. Und es sind 10 Fragen gestellt und gar keine Antwort gegeben. Buddha schwiegt, nichts gesagt. Und dieser junge Mann, der Vachagotta, und er denkt, der weiß nicht. Ganz bestimmt, der weiß nicht. Und dann, aber gewartet, vielleicht hat er gedacht, vielleicht. Und er weiß, sagt nichts. So, verschiedene Antworten selber, ja, es arbeitet er. Und dann wurde gemerkt, er sagt das einfach, was der Gott da innen denkt, ist innerlich. Der Gotama weiß das nicht. Er zeigt nur, dass er weiß, aber er Wirklichkeit weiß er nicht. Und dann einige Minuten mit diesem Konzept gearbeitet. Er hat Fragen gestellt, keine Antwort bekommen. Er hat gesagt, so, erster Konzept. Der Gotama weiß nicht. Er zeigt nur, dass er weiß. Aber er weiß nicht. Zweite halbe Stunde hat er mit diesen Konzepten gearbeitet. Und dann sagt er, innerlich denkt, er weiß. Vielleicht sagt er nichts. Zweiter. Und dann, dritter, sagt er, vielleicht im Moment, er ist müde, er will nichts. Antwort geben. Ich komme später. Das ist der letzte. Und mit diesem Gedanken geht er weg. Ich komme später. Unterwegs denkt er, Welt ist ewig oder nicht ewig? Warum hat der Gotama keine Antwort gegeben? Und selber denkt er, wenn ich weiß, Welt ist ewig, was bringt das wirklich? Wenn ich weiß, Welt ist nicht ewig. Und er selber dann ist, denkt nach. Und kommt er zurück. Und dann der Buddha lächelt und sagt, du hast ja Antwort ist gefunden, ja? Und dann sagt er, ja, ich habe gefunden, aber ich will dieser keine Antwort. Ja? Ich möchte das wirklich deine Lehre hören. Und dann erklärt der Buddha. Und er hat nicht gesagt, du bist dumm und das, warum hast du diese Fragen, es ist egal, mir ist egal, nein, schweigen. Und das hat er in der Wissenschaftler in Deutschland, Weizsäcker, er hat seinem Bruder einmal geschrieben, er schreibt auch im buddhistischen Lehre auch dabei und sehr schön schreibt er, Weizsäcker. Und dann sagt er, das Schweigen ist der Anfang der Antwort. Und das ist eigentlich, was der Buddha gemacht hat immer. Schweigen. Schweigen ist der Anfang der Antwort. Und das hat der Buddha selber so schwieg und dann hat er selber nachgedacht oder untersucht, ergründet. Das hat selber eine Antwort gefunden. Und dann, das ist eine Kommunikationsmethode. Und dann auch dieses Fragen stellen auch. Er hat schon damals, viele Leute haben gesagt, diese Menschen sind schlechte Menschen. Sie töten. Bruder hat gesagt, in Töten, wenn eine Mörder ist, und die Menschen sollen ihn nicht ablehnen. Und er brauchte Hilfe. Jeder Mörder brauchten Hilfe eigentlich, weil er keine Hilfe hat. Deshalb tötet er. Wenn irgendjemand helfen kann, er wird das aufhören. So ist er viele verschiedenen Verbrechen zu ihnen gegangen, wie Angulimala. Ein junger Mann hat einen Menschen umgebracht. Der Buddha, jeder sagt, das ist ein Verbrecher, ihm sollen getötet werden. Der Buddha sagt, nein, der soll nicht getötet werden. Er braucht ein Gespräch. Er braucht einen guten, freundlichen, liebevollen Gespräch. Deshalb geht der dorthin. Er wollte sogar selber, der Angulimala wollte selber den Buddha töten. Aber Buddha hat auch den gewisse magische Kräfte gehabt. Und dann, Buddha geht langsam, der Angulimala kommt sehr schnell. Sehr schnell geht der Buddha und dann Angulimala, der junge Mann, mit dem Schwert hinten und sagt er, aber er kann nicht dann zum Buddha kommen, so nahe kommen. Gibt denn irgendeine diese Blockaden. Er versucht am Buddha da zu kommen, geht nicht. Und dann sagt er in Lehrreden, sagt, titta sasamana, titta. Bleib stehen, O Mönch, stehen. Und dann während des Gehens sagt er, O Angulimala, ich bin schon stehen geblieben. Und dann ist das, der junge Mann ist getötet, aber er war sehr kluger Mensch, der Buddha hat gesehen, derjenige, der das getan hat, er ist nicht dummer Mensch. Und dann, seine Idee war, die Mönche lügen nicht. Er geht, aber sagt er, ich bin nicht mehr, ich gehe nicht mehr. Geht dann diesen Moment gesehen, der Buddha, es ist sehr schön erklärt, auch Lehrreden. Als der Buddha das gesagt hat, hat der Angulimala gedacht, warum sagt der Ramana, der Mönch, so, wenn der Gehen sagt, ich gehe nicht, warum sagt er das? Dieser Moment hat er eigentlich, das ist eine stattgefunden in seinem Bewusstsein, Veränderung. Statt töten hat er Ideen, statt ich möchte das wissen, aber. Dann dieser Moment hat der Buddha das gedacht, der Angulimala soll jetzt zu mir kommen. Und kam zu ihm und fragte, warum sagst du das? Dann sagt der Buddha, ich habe töten aufgehört. Stelle ist nicht mehr. Früher, dass ich die Menschen als nicht erleuchtet war, diese Ideen habe ich, könnte ich geben. Ich habe es vielleicht gehabt auch. Und dann, Sinne falsch verwenden, habe ich dann beseitigt. Und Lügen, alle möglichst unheilsame Dinge habe ich dann, als ich beseitigt, überwunden. Meine Hände berührt keine Waffen mehr. Und mein Herz berührt nur den Frieden. Und deshalb gehe ich nicht. Deine Hände berührt noch dein Waffen. Und noch nicht dein Herz ist rein. Du musst noch gehen. Und deshalb habe ich das gesagt. Und dann war dafür, der junge Mann hat das sehr gut studiert, kennt er diese Geschichte. Er ist nicht Wirklichkeit, wollte er nicht töten. Er wollte nur, dass seine Lehrer etwas so Gutes machen. Eine Puja machen. Und dann dieser junge Mann hat sofort das verstanden. Und dann sagt er, ich möchte bei dir bleiben. Und dann sagt er, kommt. Und die heutige Welt wird sagen, der Mörder kann nicht der Mönch werden, niemand wird ihn akzeptieren. Und der Buddha sagt, kommt. Dann fragt er, was er tun soll. Sagt der Buddha, was du tun sollst, ich sage dir, deine Haare schälen und rasieren. Einen gelben Gurt tragen. Damit beginnt dein neues Leben. Dann hat der Buddha gesagt, Angulimala, du wirst heute ein Mönch. Und Mönch geworden, hat der Buddha mit ihm lange gearbeitet und dann ist dann Erleuchtung erlangt. Und das ist das ganze Gebiet, das überall ist das verbreitet. Angulimala ist ein Mönch geworden. Und dann sogar kommt dann Kosala, der König zum Buddha, und er wollte diesen jungen Mann töten, nächsten Tag den Soldaten schicken. Der König wollte den Vortag, der Buddha ist dorthin gegangen, ihn dann geholt. Aber nächsten Tag wollte der König die Soldaten schicken, ihn töten. Und dann Buddha kam dann zu Buddha und dann der Kosala, der König, sagt: Erhabener, es gibt einen großen Räuber, einen Verbrecher in diesem Gebiet. Ich möchte ihn töten. Und dann Buddha sagt: Das kannst du nicht mehr. Und dann sagt er: Wieso? Und dann sagt die Lehrerin: Sagt, o König, wenn du dann Angulimala siehst, irgendwann, was wirst du tun? Und jetzt schwieg der König, hat gesagt: Was soll ich jetzt tun? Und er sagt: Ich weiß nicht, was ich ihm tue. Aber da kannst du jetzt sehen, dann sagt der Angulimala, kommt dann, und dann sagt er: Was du morgen, dass ich töten möchte, der ist er. Das siehst du. Aber er ist jetzt ein Heiliger. Ja, das heißt, er lebt nicht als Räuber. Und dann König geht zu ihm, verehrt ihn. Er wollte morgen töten, aber heute verehrt er, dann kniet er vor dem Mönch. Und dann sagt er: Ich bin sehr froh, dass du ein Mönch geworden bist. Aber ich möchte dein Leben, ganzes Leben, bis ich sterbe, ich möchte dir dann jeden Tag Essen spenden. Angulimala sagt: Ich bin ein Mönch geworden, nicht von einer Person abhängig werden. Ich möchte von anderen, alle Menschen Essen kriegen. Es tut mir sehr leid, ich werde nicht deine Einladung annehmen. Und dann, Angulimala ist der Mönch geworden, ist erleuchteter geworden, geht er dann eines Tages an Almosengang. Sieht, hört er eigentlich in einem Haus eine Frau sehr stark weint. Der Angulimala hat gemerkt, sie will ein Kind gebären, dann ist das Schmerzen hat sie. Und es weint. Und er könnte nicht mehr weitergehen. Sein Herz berührt diesen Schmerz. Und es steht, bleibt stehen. Und dann er überlegt, was soll ich tun? Er kommt, er hat seinen Almosengang aufgehört. Er kam zurück zum Buddha, verehrt den Buddha, erklärt die Geschichte. Und dann sagt der Buddha: Angulimala, geh dorthin, steh vor der Tür und denk so: Yatoham Bhagini Arya Jatiya Jato Nabijanami Sankittapana Jivita Voropeta Tena Satyena Sottite Hotu Sotti Gabbasa. Als ist ein Heiliger, als ein Mönch geworden bei dem Buddha. Bewusst oder unbewusst habe ich nie einem Lebewesen getötet. Durch diese Wahrheit mögest du glücklich sein. Er hat diese Satyakriya heißt das. Vor der Tür hat er so stark gedacht. Und dann ist die Lehrerin sagt das. Weinende Frau hat das Weinen aufgehört. Aber laut haben denn ein weinendes Kind das gehört. Ja. Und das erklärt dann Lehrerin. So ist diese Dinge, das, oder Alavaka. Alavaka, es gibt es auch in Lehrerin. Alavaka wollte auch den Buddha töten. Und der Buddha sagt, dann ist das Töten, weil er gesagt, okay, ich bin bereit. Ja. Und dann wollte er denkt, ich möchte der Gotama töten, aber nicht gleich töten, ich muss ihm ein bisschen so irgendwie müde machen, ja, ermüden. Ja, das. Und dann, das sagt er, wie eine Katze, wie eine Maus umbringen möchte. Ja, nicht gleich töten, ein bisschen spielen und das so. Und dann, er sagt, er soll stehen, den Raum verlassen. Buddha hat gesagt, gut, ich verlasse das. Geht er raus, dann kannst du, komm rein. Und dreimal hat er gesagt. Vierte Mal hat er gesagt, stehe auf. Dann sagt er, o Alavaka, der Erhabene steht nur dreimal, aber vierte Mal nicht. Was du machen kannst, tue jetzt. Jetzt bin ich bereit. Und dann hat er gedacht, ich werde dich einige Fragen stellen. Wenn du keine Antwort geben kannst, ich werde dich töten. Dann fragt der Buddha, sagt der Buddha, töten kannst du später, aber fragen erst. Und dann ist der dann Fragen. Die Frage ist das in Sutta Nipata. Kinsu Devittang Purisasa Settang. Das ist die erste Frage. Was ist der kostbarste Besitz des Menschen? Sagt er, Saddhi Devittang Purisasa Settang. Vertrauen nur Alavaka. ist der kostbare Besitz des Menschen. Wenn sie das nicht haben, diese Besitz nicht haben, da können sie nicht, können viele Dinge haben, aber es ist nicht wert. Vertrauen ist der kostbare Besitz des Menschen. Und dann gleich sagt er, man darf nie das verletzen, weil diese Pflanze wächst wieder, wenn das weg ist, sehr mühsam. Ja, im Herzen darf nicht diese Pflanze das töten. Ja, Vertrauen. Und das ist dann, so ist dann am Ende, gibt es 10, 15 Fragen, Suttanipata. Am Ende, und dann fragt der Buddha, gibt es noch Fragen? Sagt er nein. Und dann sagt er, ich habe dir die Antwort gegeben, aber es gibt noch viele, viele Wissende außen. Geh dorthin, stell diese Fragen. Kann vielleicht andere Antworten kriegen. Dann der Aloha gesagt, ich brauche keine anderen Antworten. Ich bin zufrieden. Ajatage Panupetang Buddhan Saranam Gacchami Dhamman Saranam. Von heute bis zu meinem Tod werde ich Buddha als meinen Zuflucht nehmen. Seine Lehre und seine Gemeinde. Ich werde ein Mönch. Und so, diese Methoden, was der Buddha verwendet hat, ist so, das sind nur zwei, drei Geschichten. Das kam einem Kisa Gotami. Eine Frau, das Kind verloren hat. Und sie ist arme Frau, sie kam nach Hause, der Kind ist gestorben in Krankheit. Und sie könnte das nicht ertragen, sie könnte das verstehen. Das Kind nimmt dann überall, geht sie, sucht der Medikamente. Sie könnte nicht selber zum Arzt gehen, hat kein Geld gehabt. Und jeder hat gesehen, dass das Kind tot ist. Aber sie wollte nicht das wahrhaben. Und dann am Ende, das sieht eine alter Mann und sagte, oh, du brauchst Medikamente. Da ist dein Kloster, Jetaheim. Da gibt ein Arzt, geh dorthin. Er wird dir Medizin geben. Und geh dorthin, Buddha dann sagt, ja, mein Kind ist tot, mein Kind ist krank. Kannst du mir die Medikamente geben? Buddha hat gesehen, dass der wirklich tot ist. Dann sagt er, ja, ich habe Medikamente. Aber du musst ein bisschen, ich alles habe, ist eines fehlt noch. Warte, Senfkörner. Und dann sagt er, ja, das ist ganz einfach. Ist mit Kind das rausgegangen, aber sagt er, bleib stehen, so, stopp. Du musst aber fragen, wenn du dann jemand fragt, wenn sie sagen, wir haben Senfkörner, aber du musst die zweite Frage stellen, ist jemand in diesem Haus gestorben? Der Verwandte, niemand. Wenn jemand in diesem Haus gestorben ist, das gilt nicht, dieser. Und erst im Haus geht dorthin, fragt, dann sagt sie, ja, genug haben wir. Aber ist jemand hier gestorben? Ach, nur einer, 100 in diesem Haus. So geht und geht unterwegs. Frau denkt, was heißt das? Vielleicht mein Kind auch tot. Und schaut da wirklich der Verstand, mein Kind ist tot. Dann gleichzeitig denkt sie, nicht nur mein Kind, in jedem Haus tausende Menschen schon gestorben. Und dann geht er in den Friedhof, gibt das Kind und kommt zurück. Und dann fragt die Schwester, ich sage, Gotami heißt, Schwester, hast du Medikamente? Dann sagte ja, aber der Geist ist. Ich verstehe das. Und sie ist ein Nonne geworden, die Erleuchtung erlangt. Und Patachara heißt Nacht herumgelaufen. Sie hat auch drei Kinder verloren. Sie könnte das nicht. Sie hat alles, das, sie ist Nacht in den Buddha gekommen. Und dann ist vor dem Buddha sitzen und hat gesagt, oh, ich kann nicht, meine Kinder, mein Mann, alle sind tot. Auch dann meine Eltern sind tot. Und weil es auch so verrückt, wie verrückt, er kam zum Buddha. Der Buddha hat das gesehen. Und dann sagte Visakha ist das der Unterstützerin von Buddha. Sie hat dann viel Buddha. Buddha sagt, Visakha, sollte diese Patachara nehmen und sie soll dann Kleidung haben erst. Gib dann Kleidung. Und das anzuziehen. Und sie gibt das. Und dann ist, kam sie, dann Dhamma hört, dann ist sie eine Nonna geworden. Und so gibt es so viele Geschichten. Das war auch ein Grund, warum der Buddhismus so schnell in Indien damals etabliert in der Gesellschaft. Alle haben das gerne angenommen. Und dann ist dann dieses Regime, das gab es auch noch, ich meine, ich sage das, Sie sollen merken, wenn der Flüchtling eine Frage stellt. Und dann ist das nächste, ist das eigentlich sehr viele Leute, die wirklich Gelehrte, kamen zu Buddha, zu argumentieren. Am Ende haben sie das alles verstanden. Upali, ein Anhänger von Mahavira, er hat diskutiert mit Buddha über Karma. Und dann auch der Vachagotta, auch dann der Satchaka. Satchaka. Und Satchaka vermutet, ein Buddhologe hat eine Untersuchung gemacht. Satchaka könnte und dieser ein griechischer Philosoph Sokrates sein, sein Anhänger sein oder so etwas. Satchaka, indischer Name, Sokrates. Ja. Und dieser indische Philosoph, dieser Schule, das sieht da. Und dann, sie sind alle zum Buddha gekommen, mit Buddha gesprochen. Sie wollten dann Sandaka, was wir jetzt lesen, der Lehrrede, Sandaka. Auch das sie dann mit den Ananda Gespräch geführt. Und auch dann die Leute dann, die sind später ist einfach erkannt, der Buddha hat die richtige Lehre hat das ja. Sie haben da angenommen. Manche sind Buddhisten geworden, andere sind da eigentlich ein großer Unterstützer geworden, der Buddha. Und das ist auch ein Grund. Nächstes ist eigentlich, sehr viele, Buddha hat nicht, erst ist dann über Frauen, hat er eine große Freiheit gegeben. Und das, wie sie damals geschieht, bis heute in Indien. Und die weiblichen, also Frauen dürften nicht als religiöse Übungen machen. Und der Buddha hat dann, es ist das erste Mal, und das sagt der Buddha, es ist schon, nicht nur der Männer, Frauen, beide können die erleuchtet werden. Und die Freiheit gegeben. Auch dann so wie viele Nonnen entstanden. Nonnenorden, das erste Mal, wirklich das Verehrungswürdige geworden, die Frauen bei der Buddha. Früher ist Indien, das ist überhaupt nicht, die Frauen dürfen keine religiösen Übungen machen. Und das, der Buddha hat das erlaubt und nicht nur das. Und dann einerseits war der rechte Sariputta, der erste Schüler, beide sind die Seite Moggallana. Und Moggallana, der Sariputta, nächste war das Kema, die Nonne. Das ist hier das Uppalavarna, ja, lotusfarbiger, das Uppalavarna heißt. Kema heißt das dann andere. Das ist das immer das, immer 80 Schüler, 80 Schülerinnen hat der Buddha immer gehabt. Wer irgendwo gegangen ist, immer dann begleiten. Ja. Und so, das war auch ein Grund, warum der Buddhismus dann ist, die Frauen, Männer, alle zusammen dann angefangen zu dann Dhamma praktizieren. Die große Revolution. Niemand könnte stoppen jetzt. Brahmanen haben immer gesagt, die Brahmanen wollten nicht zum Buddha kommen, weil die Frauen als die Nonnen geworden sind. Sie haben gesagt, nein, sie ist nicht sauber. Diese Mönchsgemeinde oder dieser Sangha ist nicht sauber, weil die Bhikkhun ist auch dabei. Und der Buddha hat aber nur gelächelt. Nur gelächelt. Eine Stelle sagt der Buddha, ihr könnt schon geboren werden, eine Frau, aber akzeptieren könnt ihr nicht. Das ist schade. Der Buddha hat oft mal gesagt, es ist nicht die Brahmanen vergessen, woher sie kommen. Ja. Und deshalb ist das, es ist Ablehnen der Frauen. Ja. Sagt der Buddha, nein, das ist schon. Ja. Und es ist auch Beruf her. Und der Buddha hat sehr viele Anhängerinnen gehabt, in dem Prostituierte damals. Heute der Tag der Prostituierte, aber damals heißt Nagara Sobini. Nagara Sobini heißt, Nagara heißt Stadt, Sobini heißt Schönmacherin. Stadtschönmacherin heißt das. Sie macht die Stadt schön. Und da ist das, die solche Frauen waren oft beim Buddha. Sehr berühmte Frau war das, glaube ich, Sirima. Sirima das. Und so sind sie auch dann zum Buddha gekommen, dann Erleuchtung erlangt auch. Sehr viele. Und eine Anhängerin beim Buddha, sie hat schon beim Buddha, es war eine Prostituierte, das damals. Und dann, sie hat lange praktiziert bei Buddha, die ist irgendeinem Grund gestorben. Aber sie war so eine angenehme, schöne Frau, viele Menschen haben viel Geld bezahlt und auch manche haben gestritten, die Adelige, weil sie dann, dass du darfst nicht zu ihr gehen, nur ich darf das dorthin gehen. Und so weiter. Und sie ist gestorben. Buddha sagt, der König, der Sirima ist, dieser ist gestorben, bitte nicht so schnell dann beerdigen oder das Einäscherung. Ich möchte mit dir ein bisschen reden, mit der Frau. Der König war so erstaunt, was sollte der Buddha mit dir machen? Sie ist tot. Geht dorthin, der Buddha sagt dem König, dorthin gehen, du musst heute allen sagen, das einfach, wie heißt das, wie heißt das? Jeder soll sagen, das kostet so viel, ich nehme das. Die anderen sagen, nein, noch mehr kosten, das gibt ein Wort, weiß ich nicht. Wie der Money Market, ja.
Versteigerung heißt es.
Versteigerung, ja, versteigen. Und dann, Buddha hat gesagt, alle sollen kommen, bitte. Die Leiche ist da. Und der König hat gesagt, bitte, sollt ihr das versteigen jetzt? Wie viel? Wie viel gibst du? Und niemand hat gesprochen, niemand. Aber früher haben sie gestritten. Und dann am Ende der König sagt, braucht nichts bezahlen, bitte mitnehmen. Niemand wollte. Dann sagt der Buddha, ihr streitet nur, wenn der Leben da ist. Wenn der nicht tot ist, niemand will das haben. Ja? Und dann erklärt der Dhamma. Und so, es gibt so viele gute Methoden verwendet, Buddha. Deshalb sehr schnell der Gesellschaft das Buddhismus angenommen. Und dann auch Buddha war voller Mitgefühl und großer Weisheit. Das war auch kein Grund, warum der Buddhist, er ist so eine, ganz in der Früh steht er auf. Und dann schaut er das, wem soll ich heute helfen? Manchmal haben sie gar ein Kind gesehen. Manchmal hat er einen Straßenkehrer. Na, das gibt einen Sunita, heißt er. Und er gesehen, Mahakaruna, wenn der Welt anschaut, sieht er, heute möchte ich dann mit ihm reden. Er hat innere Potenzial, erleuchtet zu werden. Wenn ich nicht rede, kann er nicht. Und deshalb geht der Buddha dorthin. Und dann, es gibt manche Stellen, dass ganz, ganz alte Frauen, dass der Buddha hat gesehen, bevor sie stirbt, oder heute stirbt sie, ich muss mit dir reden. Sie kann schon, das ist eine Erleuchtungs, irgendeine Stufe erreichen. Er geht dann dorthin und dann manche Frauen hat Buddha nie gesehen. Und dann dorthin gehen und dann redet der Buddha. Und dann merkt er, dass sie innerhalb in einer Stunde stirbt sie. Aber mit den Gesprächen, dass sie da so eine gute Verbindung mit dem Buddha gehabt, der gestorben, eine gute Wiedergeburt erreicht. Auch der Mata Kundali, ein kleines Kind, war da auf der Straße krank. Buddha hat gesehen, Mata Kundali kann schon, ist nie eine Begegnung gehabt in der Religion. Und dann hat der Buddha gemerkt, wenn er heute mich sieht, er kann eine Freude haben, innerhalb in kurzer Zeit stirbt er. Mit dieser Freude, wenn er stirbt, er kann eine sehr gute Wiedergeburt haben. Dann Buddha geht dorthin, geht dann einfach vorbei. Das Kind schaut dem Buddha Und mit diesem Moment hat deine große Freude dann gestorben. Und dann ist das, dann ist dann ein göttlicher Wesen geworden. Mata Kundalini. Das Geschichte sagt, die Geschichte sagt auch so, und der Vater wollte ihm keine Medikamente geben. Er war sehr geizig. Und dann, deshalb ist das Kind gestorben. Und dann aber später hatte das ein sehr großes Leiden und so ein Schmerz gehabt. Oh, mein Sohn ist nicht da. Und der Beerdigung, das geht der Friedhof jeden Tag und dann weint er. Und der, dieser Sohn, das ist der gestorbene, das kleine Kind, ist dann göttlicher, ein Gottheit geworden. Und dann, er sieht seinen Vater, das jeden Tag weint. Er geht dorthin und dann Gespräch geführt. Und das, diese Gottheit, eine menschliche Erscheinung, das ist das, weint er auch. Und der Vater fragt, weint und dann diese Gottheit fragt den Vater, warum meinst du? Sagt er, mein Sohn ist gestorben. Ich bin sehr traurig, deshalb weine ich. Und dann, die Gottheit weint auch. Dann fragt er, warum? Deshalb, ich habe einen Wagen gekauft. Es gibt schon zwei Räder, aber ich möchte so gerne Sonne und Mond als Räder nehmen. Ich kriege das nicht, deshalb weine ich. Ja? Ich möchte das wirklich haben, dass Sonne und Mond als meine Wagen reden. Ja? Und dann Vater sagt, aber du bist dumm, du kannst nie das kriegen. Und dann sagt er dort halt, du bist noch dümmer, dein Kind ist gestorben, du siehst nichts. Er kommt nie wieder zurück. Aber ich mindestens sehe die Sonne und Mond. Ja, ich kann das verlangen, das kriege ich nicht, aber ich sehe das. Du siehst das nicht, aber du weinst wegen deiner Verstorbenen. Es ist dumm. Hör auf das alles. Und dann erklärt er, dann sagt er, der Buddha ist tot, kannst du dorthin gehen, mit ihm reden und zeigt den Weg zur geistigen Entwicklung. Solche Geschichten gibt es sehr viel. Und dann, das ist der große Mitgefühl und dann auch dann Weisheit. Und auch das, der Buddha hat dann sehr große Toleranzhaltung gehabt. Hat diesen Menschen kritisiert. Er hat nichts gemacht. Und er hat schon, wenn jemand eine falsche Dinge gemacht hat, immer so erklärt, dass es falsch ist. Aber nichts, wie sagt es, verdammen. Das ist schlecht gesprochen. Hat er nichts gemacht. Und Brahmanen haben zum Beispiel, manche religiöse Übungen war das Feuerritual. Oder manche haben dann ist dann Ganga in den Fluss gebadet. Die haben gesagt, bis heute. Heute auch. Heute ist da im Fluss sehr viele Leichen dann ist, ja. Weil in Indien sterben heute sehr viele Leute. Und dann, die haben keine Möglichkeit, etwas machen, da heiligen Fluss kann der retten. Das Leichen sperren, dann, müssen dann einfach geben, dann ist Feuer, dann im Fluss. Und die manche Leute haben mit dem Buddha ist das eigentlich zum Ganga gegangen und beobachtet. Und manche Leute haben gefragt, warum macht ihr das eigentlich, dieses Badritual? Und sagt, ja, das ist der Ganga, ist heilig. Wenn ich einmal bade, dann werde ich dann Reinheit kriegen. Buddha lächelt und sagt, ja, glaubst du das wirklich? Ja, ganz bestimmt. Und dann sagt er, aber weißt du, dann ist der Im Ganga gibt es so viele Fische. Sie sind sehr heilig, weil jeden Tag baden sie. Ja? Und dann sagt der Buddha, von Baden wird nicht ein geistiger. Nur körperlich schon rein, aber geistig nicht. Wenn der geistig rein werden, dann ist der Fischer sind alles neu erleuchtet, weil sie jeden Tag baden. Und so nicht dann wirklich irgendetwas schlecht gesprochen, aber ein bisschen so. Ironisch, oder wie er das sagt. Ja, das haben wir so gesprochen. Und ob die Agni Puja ist das, die, die Feuerrituale. Sagt der Buddha, braucht ihr nicht so viele Feuer verehren. In eurem Herzen brennt so viel Feuer aus, von der Ursache ist Gier, Hass und geistige Verblendung. Wenn ihr dieses Feuer lösen kann, dann habt ihr Frieden. Ja. Braucht ihr nicht so viele Feuerrituale machen. Das ist besser, dass ihr eigentlich euren Herzenfeuer einfach immer auflösen kann. So, diese Methoden hat der Buddha sehr gut verwendet und die Leute haben eigentlich sehr, sehr gerne diese Sachen gehört und auch das sind vier Methoden, heißt das, die Fragen. Erst ist das Fragestellen, Antwort geben. Und zweit ist das detailliert alles erklären, Antwort geben. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Und dann zweit ist eine Zurückfragen. Und das dritte, der vierte ist dann gar keine Antwort geben. Erste Frage, Antwort geben. Zweite ist dann Zurückfragen. Und dritte ist dann, der nächste ist dann detailliert erklären. Und dann vierte ist dann gar nicht Antwort geben. Und dann, dann hat der Buddha auch dann sehr viele visuelle Methoden verwendet. Und er hat nun Kraft gehabt, magische Kräfte. Und er hat die Menschen, wenn so irgendeine Idee gehabt hat, denn manche haben so stolz waren sie, das ist, weil sie körperlich schön waren. Oh, ich bin schön. Und dann alles, die Hochmut entstand. Und so war eine Frau damals, der Buddha sei, das Königfrau. Das war der Frau von der Frau Kosala. Und sie wollte nicht dann, Buddha hat immer dann, alles ist vergänglich und dann, dass die Schönheit vergeht auch. Das wollte sie nicht annehmen. Und deshalb ist sie nicht zum Buddha gegangen. Der König hat oft mal gesagt, geh zum Buddha. Nein, er redet und Schönheit auch vergeht. Ich will das nicht hören. Und dann sehr lange hat der König mit dir gesprochen. Eines Tages sagt, okay, ich gehe. Wenn du mir sagst, ich gehe. Diesen Tag, der Buddha hat dann mit seinen magischen Kräften hinter ihm, das ist dann eine wunderschöne Frau, nimmt eine Fächer und dann so wie dieses und dann macht so einfach so, das so. Dann die Frau sieht das und dann sagt ihr, fasziniert die Schönheit dieser Frau. Sie schaut nicht der Buddha, sondern die Frau. Aber langsam, Buddha hat seine magischen Kräfte immer gesehen, das wird immer verliert der Schönheit. Und dann alt werden und alt geworden, alles das so, alles zeigte. Und dann gleichzeitig hat der Buddha das darüber gesprochen. Das ist genauso visuelle Methode. Also Bild zeigt dann gleichzeitig die Vergänglichkeit und alle zeigt. Ein nach anderem. Und dann ist das sie hat das alles verstanden. Und auch ein Mönch hat einmal in eine Frau geliebt und dann Buddha hat nicht so verdammt, das ist, was machst du alles? Da hat er dann einmal, er hat genau gewusst, dass sie dann, er liebt nur nicht seine Frau, sondern die Schönheit der Frau. Ja, das heißt Unterschied. Er liebt nicht seine Frau, sondern die Schönheit der Frau. Und der Buddha hat gesagt, ja, wir gehen einmal eine Runde. Und dann hat er seine magischen Kräfte, eine wunderschöne Frau, und das hat er visualisiert. Und dann hat er gesagt, siehst du diese Frauen? Ja, ja, schön, ja. Und dann hat der Buddha hat den Mönch gefragt, willst du diese Frau, die du liebst jetzt, oder diese Frau? Und dann er lächelt, sagt er, oh, diese Frau ist schöner. Und dann sagt der Buddha, Schönheit ist nur Vergängliches. Ja. Und du liebst nicht eine Person, du liebst nur dann deine Schönheit deiner Frau. Aber Schönheit ist vergänglich. Wenn die Schönheit nicht mehr da ist, dann hast du auch keine Liebe mehr. Erklärt er. Und dann, das ist alles, ist, was du bist, als eine illusionäre Vorstellung. Schön, hässlich. Und alles erklärt der Bruder. Und solche Dinge, das gute Methoden verwendet der Bruder. Und wie er das meint, ist das so ganz, ganz einfache Dinge erklärt. Aber so viele Dinge, wenn wir lesen, dass der Bruder der Lehrreden, wie er da Methoden verwendet, das war der fasziniert die Menschen dort. Und deshalb auch das Mönchsgemeinde. Mönchsgemeinde war immer sehr bereit, den anderen zu helfen, geistige Ebene. Und Buddha sagt immer, ihr sollt nicht eigentlich nirgendwo, ihr sollt nicht Dhamma missionieren. Wenn jemand fragt, könnt ihr Antwort geben. Und diese, ich sage Ihnen genauso wie diese, ihr sollt überall wie Lotusblüte blühen. Das soll so viele Duft und Pollen, dass es das gibt. Immer wieder gut groß blühen. Und dann sagt er, wenn dir so schön und groß und mit der Schönheit und Nektar, das alles, das es dann gibt, das alles dann hat, unvermeidbar. Vier Himmelrichtungen kommende Bienen. So sollt ihr auch kommen. Ihr sollt nicht der innere Mitgefühl, auch der Weisheit, Mitfreude, Gelassenheit verlieren. Wenn wir mit diesem irgendwo lebt, ist unvermeidbar. Vier Himmelrichtungen kommen die Menschen zu uns. Und so soll auch sein. Wie eine Lotusblüte sollt ihr überall blühen. Wenn du schön blühen und will alle Nektar und Duften, alles gibt, da kommen die dann vier Himmelrichtungen Bienen. So ist eigentlich das die Erklärung der Buddha. Das so waren auch die Mönche. Und alle dann geliebt die Mönche. Wenn der Mönch ist das damals in Indien, das war ein Symbol der Liebe. Das ist, alle haben den Mönche gerne gehabt. Wenn sie gesehen haben, oh, der ist das irgendwas, so, die nicht attraktiv, sondern so Herz anziehen, das ist so. Immer wieder, oh, schön ist das. Weil sein Lebensstil war anders. Sein Blick war anders. Sein Gehen war anders. Und sein Essen war anders. Wie er gelebt hat, anders. Und so, das war das einfach faszinierte Menschen. Und deshalb ist dann viele Menschen haben auch deshalb der Buddha-Lehrer angenommen. Und dann auch die Mönche haben das, die Freiheit gehabt. Und obwohl die Mönche 227 oder die Kunis 300 Vorschriften haben, aber die Freiheit war dabei. Sie könnten frei bewegen. Und niemand hat dann so dieser und jenes das bestraft. Und das ist auch das ein Grund, die Leute, jeder kann kommen, jeder könnte kommen, bleiben und gehen. Ja, so sind die Mönche sind gekommen, einige Zeit verbrachte, dann sind dann nach Hause gegangen. Diese existiert bis jetzt. Jedes Jahr kommen Tausende und bleiben nur Hunderte. Ja. Und so war das, sind dann die Menschen haben die religiöse Freiheit gehabt. Die könnten dann und dann auch sehr, sehr wichtig war, der Buddha sagt, ihr sollt selber ergründen, die mit eurem Leben verbinden. Aber nicht von den Konzepten, Realität, das so einfach alles nehmen. Und ihr sollt das mit eurem Leben verbinden. Und wie Kalama Sutta. Geht nicht so Hörensagen, Überlieferung. Was der Buddha gesagt hat, sollt ihr nicht annehmen. Ihr sollt selber ergründen, diese Dinge. Wenn ihr wisst, dass es gut ist, dann sollt ihr annehmen. Wenn er nicht ist, dann sollt ihr nichts annehmen. Und so war das die verschiedenen Gründe, dass Buddhismus in Indien sehr schnell verbreitet. Das war der ganze Indien. Später ist von Indien nach Sri Lanka und dann Indien nach Sri Lanka von Sri Lanka, Sri Lanka ist dann ging dann Thailand, Laos, Kambodscha und diese Länder und dann wieder spätere Zeit, die fünften oder so diese Zeit ist von Indien ging dann Buddhismus nach China. Von China ist das Japan, Korea und diese Länder, Vietnam, diese Länder und auch Indonesien, Malaysia und alle Länder waren einmal buddhistische Länder, Bangladesch, Pakistan und dann Afghanistan, alle waren die Buddhisten, ganz Asien und die buddhistische Ideen gehabt. Und dann später Ashoka, König Ashoka, verbreitete Buddhismus bis dann bis in Griechenland und kamen die Mönche. Und dann Ashoka im 3. Jahrhundert vor Christus und dann diese Wege blockiert, weil die sind Fernost. Das ist dann andere religiöse Bewegungen entstanden. Die Mönche konnten nicht mehr gehen, kommen nach Europa. Und dann ist das viele Jahre keine Kontakt, Europäer keine Kontakt mehr mit Buddhismus. Früher gab es, weil das diese Mauer entstanden in arabischen Ländern. Die Mönche konnten nicht mehr reinkommen in Europa, zu Fuß. Und dann ist dann in später Zeit ein Flugzeug und Schiff entwickelt. Deshalb könnten die Menschen dorthin gehen oder Mönche können nach Europa kommen. Der Buddhismus hat wieder erkannt, das ist so wie in hier diesem Westeuropa, erst in Deutschland und Philosophen, auch dann Wissenschaftler, dass sie erkannten Buddhismus und dann England, weil sie dann unterwegs waren in asiatischen Ländern und dann ist der Buddhismus hier auch dann weiter. Und in späterer Zeit ist das vor 100 Jahren ging der Buddhismus nach Afrika. Erst in die Tansania und Kenia und diese Länder. Heute gibt es auch afrikanische Mönche und auch die Nonnen und sie praktizieren auch die Lehre des Buddha. So ist dann verbreitet der Buddhismus damals. Warum ist das so schnell verbreitet? Und das habe ich das erklärt. Und nächste Woche möchte ich dann über die Konzile sprechen. Da entstanden dann ist das verschiedene drei Konzile, das darüber reden. Gibt es Fragen?
Vielleicht, Bante, nur eine Anmerkung, keine Frage. Ja. Du hast gesagt, dass du hast einmal auf das Kalama Sutra Bezug genommen und da gibt es ja auch noch, da fällt mir dann die Geschichte ein, einmal hat der Buddha zum Sariputta gesagt, Sariputta, wenn ich dir etwas erkläre und dich etwas lehre, glaubst du es dann gleich? Nein, nicht gleich. Aber wenn ich es untersucht habe und geprüft habe und ich sehe, dass es stimmt, dann glaube ich es.
Ja.
Der Buddha lobt diese Einstellung ganz ausdrücklich und sagt, genau so ist es, genau so musst du es machen. Und es ist der einzige Weltlehrer, von dem ich je gehört habe, der so eine Einstellung gehabt hat, der nicht verlangt hat, ihr müsst mir glauben, ich sage die Wahrheit, sondern der ausdrücklich seinem Sariputta ist ja der Jünger gewesen, der dem Meister gleicht, wie man sagt.
Ja.
Und das finde ich so eine bezeichnende Geschichte. Im Grunde ist es nochmal ein Kommentar zum Kalama Sutra.
Ja.
Diese kurze Geschichte.
Ja, es gibt dann viele, dann zum Beispiel von dem Sari, nicht nur Sariputta, der Trahulo mit seinem eigenen Sohn, der redet auch, der sagt, oh Rahula, das darfst du nicht alles annehmen, reflektieren. Reflektieren musst du das alles. Erstens ergründen, wenn du irgendwann weißt, diese Dinge sind für mich gut, solltest du das nicht annehmen. Die Dinge sind anderen gut, das ist auch nicht annehmen. Du musst reflektieren, bis dann diese Dinge sind für mich gut, für anderen auch gut. Das mindestens anderen schadet nicht. dann kannst du als Wahres annehmen. Aber nicht das einfach denken, das ist gut für mich, anderen ist nicht gut, dann sollte das nicht tun. So, wir haben gelesen, Rahulavada Sutta, sehr viele Erklärungen gibt es. So Vimamsaka Sutta. Vimamsaka Sutta heißt, nur er sollte ergründen, dann kannst du das annehmen, aber nicht ohne ergründen. Ja? Und es ist nicht, sagt der Buddha, eure Emotionen, den Gefühlen, sollt ihr das nicht annehmen. Ja? Und dann zweitens sagt der Buddha, nicht oberflächlich sein, immer gründlich sein. Und dann sagt der Buddha, immer wieder, wenn du etwas hörst, innehalten. Innehalten heißt eigentlich, nicht nur da hierbleiben, innehalten heißt eigentlich, dass sie Herz berühren lassen. Das ist, dein Herz soll das berühren lassen, ja. Nicht nur einfach, dass alles, logisch, das ist gut, das ist richtig, sagt der Buddha, nein, ich soll das nicht. Das sollt ihr ergründen, innen einfach spüren lassen. Das ist so. Und wenn das eigentlich dann, aber nicht nur, dass das mit dem Mitgefühl alles annehmen. Nein, das musst du auch mitfühlen, damit den Weisheit verbinden und dann ergründen die Dinge. Und dann sollt ihr dann sehen, das heißt, die Wahrheit liegt eigentlich im Ergründen, also Grund, ja, nicht Oberfläche gibt es. Ja. Wahrheit musst du das immer tiefer und tiefer und tiefer, dann siehst du die Wahrheit. Und Wahrheit, wahr ist das eigentlich, was ist nichts ist. Ja, wahr ist nichts anderes als nichts ist. Ja. Nichts ist eigentlich dann, hier sagt, in deutschen Sprache sagen, nichts ist eine Leerheit, Leere. Leer ist auch, oder nichts ist, heißt, auf Englisch das gut verstehen, was der Buddha gesagt hat. Kein Dinge, ist nicht etwas Greifbares. Ja, nothing. Ja, nichts. Und das sagt der Buddha, ist ergründet, siehst du, dass die Dinge nothing ist, kein Dinge. Ja, ist nicht etwas Beschreibbares ist. Etwas wirklich begreifbar, nicht greifen kann. Ist alles ist das eigentlich so schnell zusammenkommen, so schnell auseinandergehen. Bleibendes gibt es nicht. Ja. Und das erklärt der Buddha, warum der Buddha ergründet. Wenn jemand erst dann annimmt, das ist richtig, dann ist, er hat keine Möglichkeit, noch tiefer zu sehen. Und deshalb sage ich, wir sollen nicht das sehen, weil der Buddha gesagt hat, deshalb sollte nichts annehmen.
Ja. Gut.